Kilometerfresser.
Kilometerfresser.
Ah, ich liebe deinen Part. Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die uns zuschauen und zuhören.
Einen wunderschönen guten Morgen überall dahin, wo ihr seid. Ihr seht, wir sind heute getrennt voneinander. Ich glaube, die nächste Folge auch. Ja gut, die nächste Folge wollen wir die Woche schon aufnehmen. Also wir haben die nächsten Folgen, dürft ihr euch wieder daran gewöhnen, dass wir nicht nebeneinander ausgesperrt vom Auto sitzen.
Das war lustig. Aber hast du gelesen in den Kommentaren im letzten Video oder in der letzten Folge? Viele haben nochmal reingeschaut, um sich die Aussicht anzuschauen.
Voll, das fand ich sehr cool. Also das ist ja wie immer, ne? Wenn es einen Mehrwert bietet, das haben wir auch schon mal gesagt, dann kommen die Leute auch tatsächlich nochmal zurück und lesen nochmal und hören nochmal rein. Das finde ich echt cool. Also das fand ich sehr spannend, einfach zu sehen, wie viel Bock die Leute dann doch haben, auch zu sehen, was wir sonst so machen. Ich gucke gerade parallel, weil ich habe mir dieses Mal einen Kommentar der Woche rausgesucht und ich wollte ihn gleich hier noch schnell speichern, dass ich dann nicht hier sage, ja warte, ich habe einen, aber ich weiß nicht mehr, wo er ist. Aber ich mache mir den nebenher schon mal auf, dann habe ich den für
später.
Ich suche
mir auch schon mal einen gleich, ja.
Derek, was haben wir heute vor?
Wir reden über gebrauchte Fahrzeuge, wir reden nicht. Wir geben euch ein paar Tipps und sagen euch, was ihr, zumindest in dieser Folge, deutlich unter 30.000 Euro momentan auf dem Gebrauchtwagenmarkt bekommt. Denn das lag mir schon lange auf dem Herzen, habe den Jonas drüber angequatscht, habe gesagt, hey, lass uns doch mal in einigen Folgen ein paar Gebrauchte mit aufnehmen. Mhm. Und du hast natürlich sofort ja gesagt, weil du das ja auch mega cool findest. Und ich denke, wir geben euch ein paar gute Tipps und in der nächsten Folge in einer verschiedenen Preisregion, oder Jonas?
Genau. Vielleicht halten wir es auch bei und machen es immer mal wieder. Ich finde das eigentlich ganz spannend. Mhm. Ich habe bei mir auf dem Kanal nicht die Zeit oder den Umfang, das machen zu können. Deswegen finde ich den Podcast perfekt. Du spielst ja mehr auf Gebraucht. Das heißt, du kannst bei manchen Autos vielleicht auch nochmal einen Erfahrungswert mitgeben, was du bei einem Gebrauchtwagentest schon mal gesehen hast. Bei mir ist eher so diese Neuwagenperspektive. Aber ich fand es sehr spannend, das in dem Podcast auch rüberzubringen. Deswegen, wir haben zwar jetzt hier auch dann mobile Seiten offen und haben uns wirklich im Internet gut durchforstet, um zu gucken, welche Autos sind auch einen Tipp oder eine Empfehlung, die ihr vielleicht nicht immer so auf dem Schirm hat. Aber es ist jetzt bewusst auch im Podcast da. Das heißt, wir reden drüber, wir tauschen uns aus. Das heißt, für all diejenigen von euch, die gerade bei Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer zuhören, ihr habt keinen Nachteil, wir zeigen keine Bilder. Heute ist wirklich überwiegend hier einfach der Austausch von uns. Ne? Aber Tarek, bevor wir damit loslegen, was steht vor der Tür?
Vor der Tür steht momentan der Volvo EX30 Cross Country in Weiß, was heute abgeholt wird und den ich auf die Hohe 8 gejagt habe. Und dann steht noch der ID7 Pro Limousine mit der 77 Kilowattstunden Batterie in der Garage. Mit dem waren wir in Ligurien und in der Toskana. Das Video dazu muss ich noch schneiden. Ich habe Material von über 2 Stunden. Und das wird aber auf jeden Fall ein sehr informatives und lustiges Video, wie immer halt. Und aber mit dem mache ich eventuell noch einen City-Test. Bevor der ID7 weggeht, habe ich das vor. Und wenn der Volvo weggeht und der ID7, dann bekomme ich noch bald einen Tavascan mit Heckantrieb. Da freue ich mich auch drauf. Und wie sieht es bei dir aus, mein Lieber?
Ich habe gerade auch den Volvo EX30 vor der Tür. Der wird aber, glaube ich, heute geholt. Ja. Und dann haben wir noch einen Opel Frontera gerade da. Das ist auch ganz spannend.
Unter 30.000 Euro.
Eben. Den wollte ich unbedingt mal noch im Alltagstest wirklich mal testen und nicht nur damals bei der Fahrveranstaltung, weil es mir nochmal wichtig war, den auch nochmal auf Herz und Nieren zu testen. Allerdings danach erstmal aktuell keine Testwagen, erst in 2 Wochen wieder, weil wir Ende dieser Woche für eine Woche in Urlaub fahren und ich da alle Autos quasi erstmal pausiert habe. Aber deswegen nehmen wir auch schon diese Woche noch den zweiten Podcast auf. Danke dir an der Stelle, dass das geht, dass ich im Urlaub wirklich mal, ich versuche mal 7 Tage nichts zu machen. Gucken wir mal, wie gut es klappt.
Ja, genau. Ja, wo geht's denn hin, wenn ich fragen darf, wenn du erzählst?
Wir fliegen nach London, machen so einen kleinen Städtetrip. Sarah war noch nie dort und mit dem Kleinen, das ist ganz cool. Dann haben wir da echt einiges anzuschauen. Wir gehen in alle Jellycat-Läden, die es gibt. Das sind so kleine Plüschfiguren, das ist so ein Ding in London. Und also Kuscheltiere, die haben so Pop-Up-Stores und wir gucken uns die Stadt an. Haben jetzt schon echt viele Sachen rausgeholt, freuen uns richtig drauf. Und es ist, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal in Urlaub, wo wir nichts mit Autos machen. Also wirklich, wo wir auch vor Ort kein Auto haben. Wir waren ja Anfang des Jahres in Göteborg oder Mitte des Jahres, Sommer, hatten ja von Volvo ein Auto bekommen, dann drehst du doch mal wieder was, dann machst du da nochmal was. Und diesmal ist wirklich, wir fliegen dahin, wir fahren nur öffentlichen Nahverkehr, wir machen nichts mit Autos. Und ich freue mich dann auch wieder zu Hause Autos zu fahren, weil danach kommt unser neues Auto.
Dabei.
Ja, genau. Zur Not habe ich das Handy dabei. Danach kommt unser neues Auto. Das heißt, es ist wirklich nochmal so eine Vorfreude, aber einfach auch eine Woche einfach nichts mit Autos. Bin ich gespannt.
Es ist schon soweit, ja? Dein neues Auto kommt. Also wann ist denn die Anlieferung?
Hast du schon einen Termin? In KW 44, das ist quasi die letzte Oktoberwoche, da wird er angeliefert. Mhm. Und ich hoffe, cool, dass wir ihn in KW 45 abholen können, weil in 45 müssen wir nämlich auch unseren abgeben. Könnte sich gut ausgehen.
Ich beneide dich. Weißt du warum? Allein schon die Farbe ist so geil von dem Fahrzeug. Das ist so geil, die Kiste. Ich bin so gespannt, was die Leute dazu sagen werden. Aber
ich auch.
Ich beglückwünsche dich jetzt schon dafür. Und allein schon, also Preis-Leistung war ja mega bei dem. Da hätte ich auch dreimal zugeschnappt, mein Freund.
An der Stelle noch ein großes Dankeschön, weil wir machen auch Anfang November noch dieses Video mit den drei Kombimodellen, die für uns zur Auswahl standen. Und ich habe ja in der letzten Podcast-Episode einen Aufruf gemacht, ob irgendjemand einen ID.7 hat. Und ich habe das am gleichen Tag auch auf Instagram gepostet und innerhalb von einer halben Stunde hat sich jemand gemeldet mit einem ID.7 Tourer, der für den Vergleich dann extra hierher kommt, wo wir dann alle drei Modelle da haben. Deswegen danke schon nochmal an der Stelle. Super. Das ging richtig schnell. Das war richtig cool.
Super. Darf ich auch einen Aufruf machen, Jonas?
Haben ja, mach wir die doch, eine Tarek. Minute. Immer.
Ich habe eine Mail von Avilo bekommen. Avilo kennt ihr ja, meiner Meinung nach, der bekannteste Batterietest, wie nennt man das? Hersteller nicht, nein, aber die Firma, die Batterie
testet, Anbieter.
Genau, die sich dafür spezialisiert hat und was die meisten von uns auch kennen und auch drauf vertrauen, weil die haben tausende Autos und Batterien schon ausgelesen und die haben eine mega Datenbank bei sich zu Hause in der Firma. und ich habe eine Mail von denen bekommen. Genau. Und ich habe wirklich eine Mail von denen bekommen aus Österreich, Servus an dieser Stelle, und die haben gefragt, ob ich nicht Interesse an einer kleinen Zusammenarbeit hätte, weil ich so viele gebrauchte Fahrzeuge eben mache auf dem Kanal und das hat mich echt gefreut, wirklich. Und da haben sich doch zwei gefunden, die wirklich eine Menge gemeinsam machen können. An dieser Stelle, Leute, ich habe eine Box dabei von Avilo, also die habe ich jetzt bekommen und die darf ich bis Ende des Jahres behalten und ich darf Akkus auslesen, was das Zeug aushält. Leute, das wird eine mega spannende Woche. Das wird ein mega spannendes Wintersaison. Jeder, der ein E-Auto fährt unter euch, was deutlich über 100.000 Kilometer gelaufen ist, mit 200, von mir aus mit 300.000 Kilometern oder 150, meldet euch bei mir. Ich komme zu euch oder wir treffen uns irgendwo und wir checken den Akku. Machen vielleicht noch ein kleines Video dazu oder ich erwähne das oder baue das ein, wie auch immer. Für euch komplett gratis und dann habt ihr was in der Hand, was euer Fahrzeug angeht und wir können der Community dann sagen, hey, ein Auto aus dem Hause mit so und so viel 1000 Kilometern hat noch so und so viel State of Health. Also meldet euch bei mir, meine E-Mail-Adresse lautet elektrobuy@yahoo.com. Den findet ihr allerdings auch in meiner Kanalbeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch meldet oder schreibt mir einfach über Instagram, Elektrobuy, und dann gucken wir mal, was sich da so alles ergibt. Ich werde den gleichen Aufruf natürlich auch auf YouTube machen und ich bin mir sicher, dass sich einige melden werden. Das wird eine super, super spannende Zeit. Und ich mache gerade jetzt, auch einen Test mit meinem EV6. Ich werde mich allerdings auf die Flash-Tests konzentrieren, aber was das alles ist, erzähle ich euch dann in den Videos. Ja, mein Lieber.
Sehr gut. Finde ich gut, dass du die Plattform hier nutzt, weil ja anscheinend funktioniert es ja, dass Leute dann drauf zukommen. Und zum anderen finde ich sehr cool, dass du das als Videoformat nimmst und das gebrauchte Autothema damit erst ein Stück weit
erfahren kannst. Für mich eins der wichtigsten Themen überhaupt. Ja,
sorry. Ein Nachtrag noch, bevor wir zum Thema Gebrauchte kommen. Wir haben ja letzte Woche gesagt, dass die Förderung zurück ist, die E-Auto-Förderung. Und jetzt kamen so ein paar mehr Sachen ans Licht und ich dachte einfach, wir sind den Leuten das schuldig, das auch hier im Podcast anzusprechen, weil wir letzte Woche noch gesagt haben, hey, es gibt irgendwie 3 Milliarden Euro Fördertopf, aber keiner wusste so richtig, wofür es ist. Man weiß jetzt auch noch nicht im Detail, wofür es ist, aber wir wissen zumindest mehr als letzte Woche. Und ich fand, das ist nochmal wichtig, hier kurz anzusprechen. Einfach nur, um euch auch so ein bisschen immer Update oder up-to-date zu halten, dass wir nicht nur irgendwas raushauen und dann nicht mehr drauf eingehen. Fand ich ganz cool. Hast du es mitgekriegt oder soll ich gerade nochmal gucken, was jetzt die Details waren?
Also Fakt ist, es gibt keine Details, wie du schon gesagt hast, aber Fakt ist, es wird definitiv eine Förderung in irgendeiner Art geben. Das ist beschlossen. Mhm. Die haben da ein paar Milliarden dazu bereitgestellt. Ich hoffe innerlich, dass das diesmal sinnvoller verteilt wird und vor allen Dingen auch, wie nennt man das, sozial erträglicher oder verträglicher.
Sozial verträglicher. Kleiner, aber feiner Unterschied.
Ne? Also nicht, dass einer der Also einer, der 30.000 im Monat verdient und einer, der nur 2.000 im Monat verdient, derjenige, der 2.000 im Monat verdient, der muss mehr davon haben. Das ist meine Devise. So, erzähl.
Und genau das ist auch der Ansatz. Und ich lese das hier gerade nochmal nach. Aus verschiedenen Quellen kommt gerade raus, dass man zwischen 4.000 und 6.000 Euro je Auto Förderprämie bekommen soll. Das ist noch nicht ganz klar, weil das wird sich wahrscheinlich auch wieder aufsplitten, dass sich die Hersteller dran beteiligen und auch die Privatleute. Der Unterschied ist nur dieses Mal, dass es eine Einkommensgrenze gibt. Und zwar geht es vor allem an Haushalte mit einem niedrigen Einkommen. Und das bedeutet eine Einkommensgrenze pro Haushalt von maximal 45.000 Euro brutto. Und das ist halt wirklich eine Einkommensgrenze, wo du sagst, hey, da förderst du es wirklich bei Leuten, die sonst halt ein Problem haben, sich einfach ein neues, teures Auto zu kaufen. Außerdem soll es nur um reine Elektroautos gehen. Das finde ich auch so ein bisschen ironisch. Auf der einen Seite sagen die Politiker, wir brauchen Technologieoffenheit. Und dann geht man jetzt wirklich nur auf reine Elektroautos. Das heißt, keine Plug-in-Hybride. Es soll auf neue und gebrauchte Autos gehen, finde ich sehr spannend. Da wird man dann sehen, wo da die Grenze ist. Es soll eine Obergrenze für den Listenpreis von 45.000 Euro geben. Aber netto, das heißt 53.550 Euro brutto, das soll die Obergrenze sein. Du sollst jetzt auch nicht das Riesenauto dir davon kaufen können. Macht aber auch keinen Sinn, wenn du ein Einkommen von als Haushalt 45.000 Euro hast. Aber das finde ich sehr spannend, weil das sind wirklich viele Eckdaten. Und dazu kommt, das soll nur für Autos gelten aus europäischer Produktion. Ich bin gespannt, wie man das umgesetzt bekommt, weil das, also irgendwann, so, das sagen die jetzt erstmal, dann kommt ja irgendwann auch EU-Recht, dann sagen die, ah ja, warte mal, aber Wettbewerb. Aber nach dem französischen Modell soll es angeblich dann auch noch anscheinend so eine Art Social Leasing geben. Also das, was jetzt durchgesickert ist, klingt wirklich vielversprechend, weil es geht um geringere Einkommen, es geht um Fahrzeuge, die nicht unglaublich teuer sind, es beteiligt sich der Staat und der Hersteller und es wird auch für Gebrauchte kommen. Und der Vorteil, was ich sehe, ist, wenn es nur wirklich in diesem Preisbereich ist und auch nur für gewisse Haushalte, kann jetzt nicht jeder Hersteller kommen und sagen, wir setzen das, was wir an Beteiligung haben, wieder oben drauf, weil dann verlierst du all diejenigen, die nicht in diesem 45.000 Euro Bruttoeinkommen landen. Und deswegen glaube ich, kann das tatsächlich einen Hebel bewirken. Bin da sehr gespannt, weil diese ganzen anderen Förderungen, wie diese Direktabschreibung von 75% bis 100.000 Euro, die 0,25 für Gewerbe, das alles bleibt ja, also dieser ganze gewerbliche Aspekt. Aber dass das jetzt quasi auch für Haushalte kommt, bin ich sehr gespannt, wie das nächstes Jahr wird. Und das gepaart mit den ganzen Autos, die nächstes Jahr kommen, die ganze VW-Plattform, die wir jetzt gesehen haben, diese ganzen günstigen Elektroautos, das kann wirklich was bewirken, denke ich. Und da bin ich echt guter Dinge. Was
darf ich dazu noch was äußern? Und zwar
natürlich immer. Ich warte ja drauf.
Nein, aber ich wirklich mal jetzt, wie das in den Köpfen der Leute ist. Ja, viele. Und ich glaube mir, ich habe vor 5 Jahren zu denen gehört, die sich brennend für die E-Mobilität interessiert haben, weil ich die Gelegenheit hatte, mal ein E-Auto zu fahren durch ein Carsharing. Und es war unmöglich, als Straßenbahnfahrer mit 2.000 Euro netto im Monat sich ein E-Auto damals zu leisten. Mhm. Es wäre auch heute fast unmöglich, aber die Gebrauchten sind ja Gott sei Dank da. Aber damals gab es ja auch nicht die Gebrauchten für 20.000 Euro, verstehst du? Und ich war in so einer traurigen Lage, ich als autoverrückter Mensch, der offen für die E-Mobilität war und der am liebsten so gerne ein E-Auto hätte, obwohl ich zu Hause nicht laden kann, wäre mir auch egal gewesen, konnte ich mir keins leisten. Mhm. Und das hat mich immer so traurig gestimmt. Ich habe alle YouTube-Videos geschaut, ich habe den Chris geschaut, ich habe den Ove geschaut, ich habe den Alex seine Roadtrips geschaut und. Also ich habe alle geschaut und dann habe ich gedacht, scheiße Mann, warum kann ich mir kein E-Auto leisten? Ganz kurz,
muss ich reinhaken, hast du meine Videos nicht geschaut?
Nein, deine habe ich nicht geschaut, weil du warst mir nicht bekannt damals, muss ich ganz ehrlich sagen, vor 5 Jahren. Hast du vor 5 Jahren überhaupt E-Auto-Videos gemacht?
Ja, voll.
Echt? Okay, sorry, Bruder. Ach, ich habe dich zu spät kennengelernt. Aber lieber spät,
Stelle,
aber dafür
umso besser. An der
Stelle war
schön, 63 Folgen die Kilometerfresse, das war mir eine Ehre. Ciao.
Nein, aber ich glaube, alle haben mich jetzt verstanden. Ich will das jetzt nicht in die Länge ziehen. Es ist eine sehr gute Idee von der Regierung, wie die das jetzt umsetzen wollen nach dem französischen Modell, einfach sozial verträglich. Mhm. Einfach mal an die kleinen Leute denken, einfach mal an diejenigen denken, die nun mal nicht ihre 10 Mille im Monat haben. Und weißt du, ja, manchmal setzen wir uns in Autos rein, die dann 100.000 Euro kosten. Für uns ist das teilweise als YouTuber, als jemand, der sein Brot damit verdient, total selbstverständlich, ne? Aber wir dürfen niemals, niemals vergessen, wie hart es da draußen abläuft, wie Leute jeden Euro umdrehen, die auch gerne ein ID3 hätten oder ein Opel Astra oder sonst was, aber es einfach schlicht nicht sich nicht leisten können, ne? Und deswegen finde ich das super und ich finde es aber auch super, dass es genug Gebrauchte gibt momentan, aber dafür sind wir da.
Und dann noch ganz kurz ein Satz, dadurch, dass man es ja auf die geringeren, also es ist jetzt auch keine Geringverdiener, es ist ja eine gute Mittelschichtbereich, ne? Aber dadurch, dass man es da hinschiebt von den Förderungen, egalisierst du ja auch so ein bisschen dieses Argument mit, ja, ich brauche ein Eigenheim, damit ich zu Hause lade, damit es sich rentiert. Weil wenn das Auto jetzt wirklich in der Anschaffung auch günstiger wird oder im Leasing oder im Unterhalt, dann kannst du vielleicht auch mit den aktuellen Ladekosten unterwegs das Ganze dann gut abdecken. Und das finde ich wirklich spannend. Und da bin ich sehr gespannt, wie das nächstes Jahr losläuft, was dann jetzt die finalen Eckdaten und Eckpunkte sind. Und wir werden euch auf jeden Fall hier im Podcast da auf dem Laufen halten. Tarek, jetzt aber. Thema Gebrauchte.
Jetzt ist das ein super, super Zeitpunkt, unseren Kanalpartner reinzuhauen, finde ich.
Oh, wir spannen die Leute heute aber auf die Folter, ne? Was sind die, jetzt hier der Folgentitel 25.000 Euro Elektroautos und dann jetzt erstmal noch Werbung. Aber danach aber, wirklich versprochen.
Aber, das ist gute Werbung. Warum? Wir empfehlen euch GoLeasy. Warum GoLeasy? Richtig. Da spart ihr am Ende Zeit und Kohle, denn über GoLeasy könntest du dein Traumauto finden für einen Schnäppchenpreis. Dein Leasingauto. Du gibst da Marke, Modell und so weiter alles ein und GoLeasy spuckt dir die besten Ergebnisse deutschlandweit von den größten Leasinganbietern einfach schön nach der Reihe aus. Ja, absolut
unverbindlich und kostenlos. Weil es eben ein Vergleichsportal ist, ist denen auch egal, wo du es am Ende abschließt. Die suchen dir wirklich die günstigsten Angebote raus, und ob das dann Leasingmarkt oder alle möglichen anderen Plattformen sind. Du bekommst eben dort das günstigste Angebot, wo tatsächlich gerade im Leasing das am besten ist. Und das ist halt, ich meine, das ist wie Google aufmachen und was suchen. Da gehst du halt für Leasing auf GoLeasy. Deswegen danke euch für die Unterstützung.
So, fängst du an oder soll ich jetzt anfangen?
Aber. Fang du an. Komm, du bist hier Gebrauchtwagen-Profi, dann machen wir das doch so rum. Was suchst du dir raus? Also, ich bin gespannt.
Ich suche mir einfach mal jetzt etwas deutlich unter 30.000 Euro raus und ein Auto, was viele momentan vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, der Mustang Mach-E. Oh ja, der Mustang Mach-E an sich ein tolles Auto, aber kaum einer redet darüber, weil immer wenn gebrauchte Fahrzeuge thematisiert werden, reden alle über IDs und ID4. Hey Leute, der Mustang Mach-E von Grund auf ein stabiles, tolles Auto mit einer Software, die damals schon saß, mit einer genialen, schnellen Prozessor, mit Ladeplanung und so weiter. Ja, und Platz für die Familie und einer tollen, tollen Optik. Und ihr werdet es nicht glauben, den gab es ja damals als, oder gibt es ja immer noch als Standard Range mit einer 75 Kilowattstunden Akkukapazität. Nutzbar sind es, glaube ich, 68 Kilowattstunden. Und als Long Range Modell, Heckantrieb sowie Allrad. Und wir hatten ja damals das Allrad Modell mit über 350 PS und ich glaube, das waren damals 89 Kilowattstunden nutzbar. Aber ihr habt jetzt die Möglichkeit, einen sauberen Mustang Mach-E gepflegt, so Baujahr, ich sag mal 21, 22 mit einer Kilometerleistung von um die 70 bis 80.000 Kilometern, für ein E-Auto überhaupt nicht viel, für 24 oder 24,5, 24,9 zu schießen. Und zwar inklusive Mehrwertsteuer habe ich jetzt auf bestimmten Portalen mir ausgesucht. Es gibt ganz viele, so um die 24, 25, 26.000 Euro, die Standard-Range-Modelle, zum Beispiel in diesem schönen Rot, mit einer guten Ausstattung, üppigen Ausstattung. Du hast elektrisch verstellbare Sitze, du hast Sitzheizung, du hast die Assistenzsysteme an Bord meistens. Und was ihr natürlich, worauf ihr achten solltet, es gab ja damals bei uns einen riesen Rückruf, da wurde der HV-Schütz ausgetauscht und das ist so eine kleine Sicherung, die sitzt an der Hochvoltbatterie unten und wir waren quasi mit NAS die Ersten, die in Frankreich liegen geblieben sind, aufgrund diesen Fehlers und da gab es ja ein riesen Video von uns mit 100.000, 160.000 Aufrufen, Dreiteiler und mit Happy End natürlich, aber das war damals auch Ford neu und so weiter, aber das ist alles Geschichte. Wenn ihr einfach schaut, dass das alles dann gelöst ist und dies und das, dann habt ihr echt ein gutes Auto mit viel Platz, viel Komfort. Das sind halt die Vorteile. Das Auto hat, ohne jetzt total riesig zu sein, über 5 Meter oder so ist er ja nicht, bietet genug Kofferraum, hat eine gute Ausstattung, sieht gut aus. Also das ist schon meine Empfehlung. Ihr müsstet natürlich vom Händler definitiv einen Akkutest verlangen.
Ladeleistung?
Ladeleistung bei dem Standard Range waren es damals 115 kW DC und 11 kW AC, Dreiphase habt ihr immer gehabt beim Mustang Mach-E. Ich glaube aber, dass es inzwischen ein Update gab für den Standard Range Modell, dass er, glaube ich, 130 oder 140 kW hatte.
Aber wie lange stehst du?
Ihr könnt,
das ist das Wichtige, wie lange stehst du in etwa?
Um die 38 Minuten von 10 auf 80.
Ne? Okay.
Wärmepumpe müsstet ihr gucken. Ich glaube, das war damals nicht serienmäßig. Wärmepumpe würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr darauf achten sollt. Worauf müsst ihr achten? Also HV-Schütz gemacht oder nicht, gab einen riesen Rückruf, aber das ist schon 4 Jahre her. Das muss also 100% gemacht worden sein. Wärmepumpe drauf achten, ob da einer jetzt drin ist oder nicht. Mhm. Und worauf ihr bestehen solltet, ein seriöser Händler, der bietet ein Akkuzertifikat. Das gilt für alle Autos, die wir ab sofort nennen. Haltet euch von Händlern fern, die nicht dazu in der Lage sind, euch ein vernünftiges Akkuzertifikat zu geben. So, Ende aus. Und Preise liegen um die 25.000. So.
Allgemein da vielleicht, egal wie teuer der ist oder bei welchem Händler ihr seid, viele bieten ja Gebrauchtwagengarantien an oder haben sogar vielleicht noch eine Anschlussgarantie, weil je nachdem, wie lang ein Auto ursprüngliche Garantie hatte, kann das ja teilweise sogar noch drin liegen. Also auch wenn wir jetzt später vielleicht über Kia oder sowas quatschen, die ja 7 Jahre Garantie haben, wo du einfach jetzt noch volle Herstellergarantie hast, das sollte man immer bedenken. Und auch da noch als Tipp ist mir aufgefallen, gerade bei dir drüben in der Region, ganz viele Autos sind in den Niederlanden nochmal deutlich günstiger. Und wenn du es privat kaufst, kann es dir ja komplett egal sein. Gewerblich ist immer noch mal so eine Sache, aber privat, wenn du dann trotzdem Garantieansprüche hast, vielleicht sogar beim Hersteller, und du in den Niederlanden noch mal 2.000, 3.000 Euro sparen kannst, warum nicht? Oft muss man da nur gucken, dass die sehr viele Kilometer drauf haben. Wir haben ja geguckt, dass wir jetzt hier auch Fahrzeuge zeigen, die bewusst jetzt nicht bei 150, 200.000 Kilometern anfangen, sondern wirklich geringer. Und da habe ich als erstes Fahrzeug einen VW ID.3. Und den werden wir wahrscheinlich nochmal in einer anderen Folge später irgendwann hören, weil die kriegst du mittlerweile auch schon für unter 20.000 Euro. Was ich aber so spannend finde, du kriegst teilweise für um die 23.000 Euro die Pro S-Version. Das heißt, das ist der groß 77 Kilowattstunden Akku. Dann kommst du mit so einem ID.3 im Alltag weit über 500 Kilometer. Auf der Autobahn schaffst du dann fast 400, wenn es gut läuft. Also wirklich eine gute Reichweite kombiniert mit dem 204 PS Heckmotor. Das ist noch so ein bisschen das Problemchen, kann man sagen, weil das halt damals ein nicht ganz so effizienter Motor war wie die aktuellen bei VW. Finde ich aber in Ordnung. Da kann man wirklich auch auf der Langstrecke kommst du auch mit deinen unter 20 Kilowattstunden hin, wenn du vernünftig fährst. Mit einem ID.3 ist ja Golfgröße, also wirst jetzt eh nicht rasen. Was ich da beachten würde, ist, wenn es nicht zu viel Aufpreis kostet, würde ich immer das IQ-Light dazu nehmen. Da hast du wirklich eine gute Matrix-Ausleuchtung. Das ist gerade bei den Pro S oft mit dabei. Und was man beachten sollte, der Softwarestand. Die haben jetzt alle noch ein Update bekommen. Das heißt, die meisten sind jetzt mittlerweile bei Software 3 irgendwas. Aber wenn ihr einen Probe fahrt, dann schaut, dass ihr vielleicht nicht die First Edition nehmt, weil die haben oft immer noch so ein bisschen von damals die ersten Softwareprobleme. Das haben die nicht bei allen Fahrzeugen perfekt gefixt, weil das nicht immer überall gut durchgelaufen ist und die dann, also guckt da einfach, dass ihr vielleicht eine Variante nehmt, die nicht die Pro, also diese First-Variante ist auch einfach, weil man muss sagen, wenn Autos ein Ersteinsetzer sind, wie eben so ein ID.3 auf der MEB-Plattform, dann hat man oft Kinderkrankheiten, die über die Zeit hinweg erst weg sind, über neue Modelljahre, über neue Einsetzungen und ich glaube, da kann man einiges rausholen und ich würde bei Volkswagen immer eine Wärmepumpe dazu nehmen. Die hat ursprünglich mal zwischen 1.000 und 1.300 Euro, je nachdem, wann man es gekauft hat, gekostet. Mittlerweile bei den Gebrauchten ist das halt nicht mehr der große Kostentreiber. Aber wenn ihr die Wahl habt, dann nehmt immer ein Auto mit Wärmepumpe. Da ist die Standheizung effizienter. Da ist es im Winter einfach einfacher und ein Stück weit nochmal mit weniger Kilowattstunden so ein Auto zu fahren. Ja?
Thema Wärmepumpe, Jonas, vielleicht sollten wir das so trotzdem mal sagen. Falls ihr ein Auto findet, falls ihr euer Traumfahrzeug findet, was keine Wärmepumpe hat, das ist kein Weltuntergang. Ihr müsst aber dann einfach nur davon ausgehen, dass das Auto im Winter in den ersten Kilometern halt etwas mehr verbrauchen wird. Ne? Weil die ganze Energie
geht halt in die Heizung, ins klassische Heizgerät. Das Problem ist halt ein Stück weit, dass du gerade, wenn du vielleicht keine eigene Garage hast, dann hast du wirklich im Winter da einen deutlichen Nachteil. Und ich finde, auf dem Gebrauchtmarkt, ich habe jetzt viel da nochmal geschaut, oft kriegst du halt ein Auto mit Wärmepumpe für 200 Euro mehr. Da würde ich nicht drüber nachdenken. Also wenn du jetzt wirklich, wie du sagst, wenn du dein Traumauto findest und es gibt keinen anderen in diesem Spec und der ist vielleicht im Nachbarort und du sagst dir, ach komm, dann nehme ich den, verstehe ich. Aber wenn du die Chance hast, 100 Kilometer weiterzufahren oder für den gleichen Preis für vielleicht 100, 200 Euro mehr, ich würde immer die Wärmepumpe dazu nehmen, einfach weil auch das Teil an sich effizienter arbeitet und hier nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer. Natürlich. Also es ist wirklich alles, was Klimaleistung ist. Es gibt auch immer Leute, die sagen, ich fahre eh nur mit offenem Fenster und nur Sitzheizung, mir ist es egal, was das Ding macht. Aber das Gesamtklimasystem ist schon nochmal, ja, besser ausgelegt.
Aber wenn du dran denkst, dass der erste EQS sogar keine Wärmepumpe serienmäßig hatte.
Und er ja das Reichweitenauto war, ne?
Ja, Mann. Also, es ist kein Weltuntergang, Leute. Und ich denke mal, die Preisunterschiede werden mehr als 200 Euro sein. Denn jeder, der ein E-Auto gebraucht verkaufen möchte ohne Wärmepumpe, der wird es zu spüren bekommen und wird deutlich den Preis senken müssen. Das freut natürlich den Zweitkäufer. Voll. Und wenn am Ende 1000 oder 1500 Euro Unterschied sind und ihr euer Fahrprofil oder wenn euch das bewusst ist, dann macht ihr auch nicht unbedingt was falsch. Ne? Ich wollte nur das sagen. Natürlich ist eine Wärmepumpe immer vorteilhafter. Immer.
ID3 noch ganz kurz. Es gibt ja Zusatzausstattungen wie beispielsweise ein Glasdach. Es gibt Sachen, wie vorhin schon angesprochen, Matrixlicht. Es gibt das Winterpaket, wo du sitzt und Lenkradheizung dabei hast. Also Sachen können natürlich irgendwo versteckt sein. Es gab aber die Paketstruktur. Das heißt, man tut sich immer relativ leicht. Das finde ich auch im Gebrauchtwagenkauf jetzt angenehmer. Es ist nicht mehr wie früher. Du musst auf jedes Ausstattungsdetail achten. Du kannst sagen, okay, wenn der Matrixlicht hat zum Beispiel, dann hast du in gewissen Ausstattungslinien automatisch ein DCC dabei, weil das damals ein Paket war. Man muss natürlich bedenken, viele Autos aus der Zeit sind Corona-Autos. Das heißt nicht, dass sie schlechter sind. Das heißt aber oft, dass in der Zeit Ausstattungspakete anders waren als heute, weil aufgrund von Halbleiter- und Chip-Thematiken damals nicht so viele Autos verfügbar, nicht so viele Bauteile verfügbar waren. Und manche Hersteller dann die Pakete umgestellt hatten. Das heißt, man muss schon ein bisschen drauf achten, aber wenn man einmal weiß, hey, im Produktionsjahr 2020 haben alle Modelle das und das Feature, wenn sie auch das andere haben, dann tut man sich da deutlich leichter als bei frei konfigurierbaren Autos, wo wir jetzt auch noch dazukommen gleich, wo du dann Sitzheizung noch einzeln und hinten noch Sitzheizung und willst du Lenkradheizung oder nicht, hat einer vergessen, das auszuwählen, wo teilweise so dumme Konfigurationen zustande kommen. Achtet da einfach drauf, aber ich finde, das macht es im E-Auto ein bisschen einfacher.
Tarek. Und wir müssen unbedingt noch erwähnen, Jonas, Thema Vorkonditionierung. Bei den ganzen ID-Modellen und bei den ganzen Cupras und so weiter, also VAG-Modelle oder auch bei Mach-E war das damals auch so, nicht jedes Auto hat eine automatische Vorkonditionierung des Akkus. Was heißt das für alle Unwissenden? Du bist im Winter unterwegs auf der Autobahn, musst in 60 Kilometern laden. Das Auto hat dir eine Ladeplanung eventuell gemacht, im besten Fall. Und dein Akku muss eine Temperatur haben, meistens ab 25 Grad Zelltemperatur, hat er seine Wohlfühltemperatur erreicht und kann dann die schnellste Ladezeit erreichen, was für ihn vorgesehen ist. Und wenn er dann kälter als 20, 15 oder 10 Grad ist sogar im Winter, dann braucht er länger und wird während des Ladens warm. Die Ladeverluste erhöhen sich und die Ladezeit verlängert sich. Das sollte euch auch bewusst sein. Bei einem ID3 oder bei den ganzen ID-Modellen zum Beispiel gab es eine Vorkonditionierung erst ab Softwarestand 4.0. Und das war im Jahr Sommer 23, so viel ich weiß.
Müsste so die Zeit sein. Ja,
Sommer 23. Aber woran erkennt man ganz schnell, ob das jetzt so ein Auto ist oder nicht? Die haben meistens einen größeren Display oder ihr geht einfach im Menü Softwarestand und alles, was mehr als 4.0 oder 5.0, wenn da was steht, dann ist das die neue Software. Bei den älteren Modellen, was wir euch jetzt hier vorschlagen, gab es das nicht. Nur, damit ihr Bescheid wisst. Und wo liegen wir da ladezeittechnisch bei einem ID3 zum Beispiel?
ID3 liegt um die 30 Minuten. Also wenn der in einem guten Ladebereich, also in einem guten Temperaturbereich ist, lädt auch der 77 Kilowattstunden Akku knapp unter 30. Die haben das ja nochmal per Update auch hochgezogen, auch auf Bestandsfahrzeuge. Das heißt, du bist da wirklich in einem guten Bereich. Ich meine, du lädst 77 Kilowatt schon nach. Das ist ja ein Akku, den du auch zum Beispiel im Enyaq oder sowas hast. Da finde ich das wirklich gut. Und auch der kleine Akku liegt bei unter 30 Minuten. Der auch, muss man nochmal betonen, der 58 Kilowatt schon Akku reicht für die meisten aus. Meine Eltern sind zwei Generationen ID3 gefahren. Einmal der alte und dann der Facelift. Und dieses Zwischen-Facelift ohne neuem Display, aber mit neuem Exterieur und Akkukonditionierung. Und beide hatten die nur mit 58 Kilowattstunden und die kamen mehr als gut damit zurecht. Also das muss man einfach nochmal betonen.
Was
man
über den reden wir dann in der nächsten Folge am besten.
Genau. Es gab ja auch noch eine Einstiegsvariante, aber auch den besprechen wir nochmal in der nächsten Folge. Und eine Besonderheit gibt's, und zwar bei Skoda. Die haben nämlich eine App im Enyaq, mit der du siehst, in welchem Bereich aktuell in etwa deine Akkutemperatur ist. Und damit geben die dir einen Indiz, lohnt es sich gerade an die Ladesäule zu fahren oder schaltest du nochmal kurz die Innenraumheizung hoch, weil die bedingt auch automatisch einen leichten Anstieg der Akkutemperatur oder fährst du die nächsten Kilometer bis zur Ladesäule lieber nochmal einen Ticken schneller. Die geben dir da so eine Range und das ist jetzt die Überleitung für dich, Tarek.
Genau. Mein nächstes Auto
ist der Kia.
zum Beispiel. Also ich habe mir den Kia EV6 ausgesucht, den wir auch fragen.
Nein, ich hab dir doch gerade die Brücke gegeben für den Enyaq-Mensch.
Ich weiß, zum Skoda. Jetzt mach's
doch nicht kaputt.
Natürlich. Also, nein, ich habe es bewusst gemacht. Also, natürlich, der Skoda Enyaq EV80. Ich habe mir extra den 80er rausgesucht mit der 77 Kilowattstunden Batterie, so wie der ID3 auch. Eigentlich die gleiche Ladetechnik, der gleiche Antrieb, der gleiche Motor. Wir haben beim Skoda Enyaq allerdings viel mehr Platz für die Family. Wir haben beim Skoda, meiner Meinung nach, im Vergleich zum ID3 oder ID4, den schöneren und wertigeren Innenraum, also wirkt zumindest so, und den gefälligeren Innenraum für die meisten. Also das ist immer das, was ich in den Kommentaren lese. Und der Enyaq, der Skoda oder Skoda Enyaq EV80 mit der 77 Kilowattstunden Batterie, ein tolles, reisetaugliches, komfortables, heckangetriebenes Auto, der viel Platz bietet, der je nachdem, was ihr jetzt findet, auch eine gute Ausstattung anbietet. Genauso wie beim ID3 würde ich dort darauf achten, dass ihr das Matrixlicht habt, denn das ist seit damals eins der besten Features, was ihr beim Volkswagen oder Skoda oder sonst was bekommen könnt. Finde ich super, arbeitet nachts wunderbar, die Ausleuchtung ist toll, die einzelnen zuschaltbaren Lichtelemente, wenn ihr durch einen Wald fährt, durch eine Kurve fährt, einfach grandios. Also wenn ihr in dem Inserat seht, IQ Light, dann sollte schon mal ein riesen Pluspunkt sein. Ne? Und natürlich dann die Sitze, die Memory-Sitze mit der ausziehbaren Schenkelauflage, das ist auf Langstrecke wirklich ein Pluspunkt, auf Langstrecke. Und Thema Langstrecke, der Skoda Enyaq EV80, der ist auch langstreckentauglich und liegt preislich auch so roundabout. Ich habe jetzt einen gefunden für 25.900 €, schön in blau Metallic, 73.000 Kilometer gelaufen, AC-Ladefähigkeit dreiphasig, 11 kW und DC bei dem jetzt mittlerweile durch die Updates auch sogar 170, so viel ich weiß jetzt im Kopf, aber müsste ja so um den Dreh sein, genau. Und reichweitentechnisch natürlich hast du eine größere Stirnfläche, du hast nun mal mehr Masse und reichweitentechnisch liegst du da bei einem Verbrauch von, sagen wir mal, auf der Autobahn 21 Kilowattstunden. Und dann, wenn wir von einer Degradation von knapp 8-9% ausgehen, dann hast du nun mal eine nutzbare Akkukapazität vielleicht von noch 71 Kilowattstunden und dann bist du immer noch weit über 300 Kilometer damit unterwegs.
Und das Coole ist, 350. Im Gegensatz zu den Konzernbrüdern, die du auch in den Preis kriegst, mit ID4 oder auch ein Audi Q4, die teilweise fast identisch preislich liegen, hast du beim Enyaq immer diese Simply Clever Features und dazu gehört zum Beispiel für mich ein riesen Highlight, gerade für Familien, diese Sonnenschutzrollos hinten. Du hast einfach immer in der Tür ein Sonnenschutzrollo und das ist halt wirklich Gold wert, wenn du das einmal hattest. Freunde von uns fahren den Enyaq in der Einstiegsvariante und die sind auch richtig begeistert, gerade von diesem Feature. Du hast ein Kind hinten drin, die Sonne scheint rein, du musst nicht mit irgendwelchen Saugnäpfen das ranmachen. Und wenn du die Wahl hast und dann sagst, okay, du nimmst immer mal hinten wen mit, dann können das Sachen sein, die da tatsächlich nochmal einen Mehrwert bieten.
Absolut. Also der Enyaq, natürlich, was ist der Pendant dazu? Der ID4, den gibt's auch roundabout um den gleichen Preis. Man kann auch sonst sagen, was gibt's da noch in dem Range von Cupra? Gibt's da
Q4.
Nichts?
Nee. Was Q4. Es noch gibt in dem Bereich, da war ich überrascht, du kriegst den Mercedes CLA, EQA.
EQA.
Genau, den kriegst du teilweise in dem Preisbereich. Der hat ein bisschen kleineren Kofferraum, aber den kriegst du teilweise auch schon in der Range. Und das ist verrückt, wenn du überlegst, du kriegst einen Elektro-Mercedes auch in dem Preissegment. Aber das ist so in diesem SUV.
Der Mercedes hat einen kleineren Akku. Ja, sorry.
Absolut. Kleineren Akku, kleineren Kofferraum, weniger Nutzwert, ist eine Verbrennerplattform. Also hat viele Kompromisse, würde ich eher auf die MEB-Plattform setzen. Ich würde weitermachen mit dem Tesla Model 3. Und der liegt preislich zwischen 21.000 und 25.000 €, wenn du bei unter 90.000 Kilometern bleiben willst. Mit dem Heckantrieb, der hat dann das sind so 58 Kilowattstunden Akkukapazität in dieser LFP-Variante. Ich hatte jetzt hier sogar einen mit 50.000 Kilometern nur drauf, also wirklich in einem guten Range. Und das Krasse ist, wenn du dich für ein Modelljahr ab 2021 entscheidest, bekommst du einen Model 3 auch mit einer guten Qualität. Du kannst die auch von 2019 oder 2020 kaufen. Da haben die noch nicht diese Holzapplikationen in der Seite. Da ist der Innenraum nicht so gut verarbeitet. Da ist noch das ganze Hochglanz in der Mittelkonsole. Also wirklich, das ist noch das erste Model 3, was nach Deutschland kam. Aber mit diesem Modelljahreswechsel auf 21 haben die richtig viel gemacht. Da kriegst du jetzt durch Updates Zen-mäßig Matrix-LED-Licht immer mit dabei. Du bekommst diesen hochwertigeren Innenraum. Du hast immer elektrische Sitze. Das sind so Themen, die vergisst man oft, dass die da mit drin sind.
Ab wann kam das Update? Nur damit die Leute das einordnen können. Das war
2021 ist der.
Okay.
Genau, das heißt, okay. man sieht es immer am besten, wenn man im Innenraum schaut, hat er in der Tür Holzleisten oder nicht. Das ist eigentlich so der Indikator dafür.
Oder die Chromzieherleisten von außen über der Tür. Ne? Wobei also wenn das noch Chrom ist, dann ist das alte Modell, glaube ich.
Genau, aber es ist immer schwierig, weil viele Leute das Chrom damals schon geschwärzt haben mit Folie oder so. Das heißt, da kann man nicht immer drauf schließen, aber innen weiß man es definitiv. Aber ja, von außen theoretisch dürften die kein Chrom haben. Unter den Scheinwerfern sieht man es, weil die neuen halt diese Linse haben und die sorgt dafür, dass man dann auch Matrix-Funktionen hat. Und die alten hatten quasi nur wie so eine Art Parabolspiegel. Also sie hatten noch keine Linse als Hauptscheinwerfer. Das siehst du, wenn du direkt rangehst. Das sind so Indikatoren von außen. Aber da hast du halt wirklich eine realistische Autobahnreichweite von deutlich über 300 Kilometern. Du profitierst von diesen ganzen anderen Tesla-Themen wie Supercharger-Netzwerk, all das, was da dazugehört. Aber du hast halt immer ein voll ausgestattetes Auto mit einer vernünftigen Soundanlage auch schon in der Basis, mit elektrischen Sitzen, mit Glasdach, mit Sitzheizung vorn und hinten. Du hast eine Lenkradheizung dabei. Es ist wirklich eigentlich all das, was man sich wünscht. Und wenn man mit dem Kofferraum klarkommt, der ja diese kleine Klappe hat, die für uns auch immer so ein bisschen problematisch war, als wir den damals hatten und schlussendlich auch ein Argument, den dann zu verkaufen. Aber wenn du damit klarkommst, dann ist es wirklich gut. Und wenn du einen der ersten aus 2021 nimmst, dann hast du auch noch den etwas größeren Akku. Die haben dann nämlich nochmal irgendwann getauscht. Der ist auf LFP-Technik, der lädt im Peak kurz mal über 170 kW und lädt, wenn es gut läuft, das waren meine Erfahrungen damals, in 21 Minuten von 10 auf 80. Und das ist halt echt krass für die Größe an Akku, für die Reichweite, für das Fahrzeug. Das war meiner Meinung nach über lange Zeit hinweg der am besten empfehlenste Tesla, dieser Standard Range Plus von damals. Und ist auch jetzt definitiv ein Highlight als Gebrauchter, weil für 25.000 Euro, wenn du dann überlegst, du kriegst dann teilweise einen schlecht ausgestatteten ID.3 zum Beispiel oder halt nur mit mehr Kilometern, wenn du die direkt ins Verhältnis setzt, da liegen die schon echt gut. Was natürlich ein Thema ist, die Garantie muss man anschauen, Gebrauchtpreise sind bei Tesla teuer, was nicht Gebrauchtpreise, aber Zubehörprodukte oder vor allem Verschleißteile sind teuer. Das heißt, wenn irgendwann mal ein Querträger kommt, wenn irgendwann mal Lager kommen, Achsaufhängungen, also Themen sind bei Tesla relativ teuer. Sowohl die Ersatzteile als auch der Einbau. Kann man natürlich auf freie Werkstätten gehen, dann sind die Ersatzteile trotzdem noch teuer. Also das sollte man im Hinterkopf halten. Das sind teilweise die deutschen Hersteller günstiger und irgendwann kommen halt bei einem Elektroauto mit von Haus aus 300 bis 400 Kilo mehr Gewicht als ein Verbrenner. Solche Themen, gerade bei den ersten Modellen, das sollte man immer im Hinterkopf haben.
Und man sollte auch noch natürlich dazu erwähnen, jetzt darf ich das natürlich sagen, furchtbares Fahrkomfort durch das Fahrwerk, was extrem zu hart abgestimmt ist bei den ersten Modellen. Diese Sitze ohne Sitzbelüftung.
Und da war halt der Switch mit dem 20er auf 21er Modell, ja, waren dieses Fahrwerk auch schon besser.
Nee, bin ich schon gefahren. Nein, kannst vergessen. Also Kurven,
ich sage ja nur, dass es besser ist. Ich sage nicht, dass es ein super Fahrwerk ist, aber wenn du ein 20er Modell gefahren bist und du fährst dann das 21er, ist es deutlich besser.
Ist gut jetzt. Jetzt beruhig dich mal. Ihr müsst euch dazu im Klaren sein, egal welches Auto ihr haben wollt, macht eine ausgiebige Probefahrt, meine Lieben. Okay? Viele von uns haben nun mal andere Prioritäten. Einer setzt die Priorität auf die Optik, andere setzen auf Kofferraumplatz, andere auf Fahrgefühl und Fahrkomfort. Und bei den ersten Modellen von dem Model 3, die Sitze, die sind die Kunstledersitze, sind im Sommer unerträglich gewesen. Du hast immer einen nassen Rücken gehabt, weil du dauerhaft geschwitzt hast. Ohne Sitzbelüftung war das so total unangenehm. Du hast Fahrwerk, kannst du in die Tonne hauen, die ganzen Träger und so weiter, die Bremsen, die rosten auch schon mal gerne. Schaut euch die TÜV-Berichte mal an. Aber, es ist immer die Devise, Punkt Nummer 1, wie ist der Zustand, wie viele Vorbesitzer gab es, wie sieht das Auto allgemein aus, wie wurde es gepflegt? Und wenn ihr ein gutes Exemplar findet, haut rein, denn gebraucht ist das auch eine Empfehlung sogar von mir. Oh ja.
Und ich weiß, dass sehr, sehr viele Model 3 damals ein Fahrwerk bekommen haben. Also wir hatten ja in unserem auch irgendwann ein KW-Fahrwerk verbaut. Und das, nein, genau. Also es ist, aber das, weil das ja das meist verbaute Fahrwerk von KW ist, also haben sehr, sehr viele auch gebrauchte Tesla-Modelle
vielleicht diese
Fahrwerke drin.
Das Modell ja schon
genau, eins drin. Vielleicht genau. Findest du ein, also genau. Ich würde jetzt nie einen gebrauchten kaufen, dann irgendwie 3000 Euro ein Fahrwerk reinbasteln. Also dann kannst du auch gleich ein neueres Auto kaufen. Genau. Aber wenn du einen findest, genau. Der es eh schon drin hat, dann kann sich das tatsächlich lohnen. Da sollte man aber bedenken, das Auto kommt brutal tief, weil der Schweller bei Tesla von Haus aus sehr niedrig ist. Und wir haben es ja damals wieder ausgebaut, weil wir einfach zu oft aufgesessen sind, obwohl wir es auf die höchste Stufe vom niedrigen, also wir haben es quasi so hoch gepumpt wie möglich, dieses Gewindefahrwerk, aber wir sind trotzdem oft geschliffen. Das nur als Hinweis an der Stelle. Jetzt aber, Tarek, dein nächster.
Der Kia EV6 natürlich. Ich als jemand, der selbst einen gebrauchten Kia sich geholt hat vor 2 Jahren. Allerdings fahre ich das Allradmodell in der GT-Line und ich habe mir für euch eins ausgesucht mit Heckantrieb, also RWD-Modell, der ist dann effizienter als das Allradmodell. Liegt auch so um die 24.900 Euro, zum Beispiel auch so um die 80.000 Kilometer oder weniger, findet ihr einige im Netz, mit dem größeren Akku. Den Kia EV6, den gibt es auch mit der 58 Kilowattstunden Batterie, würde ich euch sogar weniger ans Herz legen, momentan auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Wenn ihr so knapp 2.000 Euro mehr bezahlt, dann bekommt ihr den größeren Akku. Und das wäre dann meine Empfehlung. Oh, jetzt kriege ich hier einen Anruf, den ich immer wegdrücken muss. Das wäre dann meine Empfehlung auf jeden Fall. Warum? Ihr habt natürlich ergo mehr Reichweite. Ihr habt dann auch eigentlich in erster Linie mehr Reichweite. Und falls ihr zu Hause nicht laden könnt, ist das beim EV6 sogar nicht so schlimm. Das ist allgemein nicht so schlimm, denn das Auto bietet im Vergleich zu all den anderen, was wir jetzt hier, worüber wir gesprochen haben, ein 800-Volt-System, Ladetechnik. Meiner zum Beispiel hat seinen eigenen Rekord gebrochen im Sommer. Er hat von 10 auf 80 in 16 Minuten und 48 Sekunden geladen. In der Regel sind das so um die 18 bis 19 Minuten. Und er hat auch eine Akkuvorkonditionierung, allerdings keine manuelle, sondern nur, wenn man an eine Ladesäule hin navigiert. Aber immerhin, darüber braucht ihr euch auch keine Sorgen zu machen. Und eine Wärmepumpe ist in der Regel auch immer dabei bei Kia. Schwachstellen, ganz wichtig zu erwähnen, Thema ICCU habe ich auch schon hinter mir. Ihr müsst unbedingt klären, der Händler oder der Verkäufer muss euch sagen können, ist die ICCU schon getauscht? Wenn nicht, könnte es sein, dass ihr vielleicht ja die nächsten 1000 Kilometer liegen bleibt. Aber in der Regel sind die alle schon getauscht und es gab von Kia auch eine große Rückrufaktion diesbezüglich, weltweit sogar. Und es sind nicht alle Autos betroffen, das stimmt auch schon mal. In der Regel haben die ECCUs um die 30.000, 35.000 Kilometer gehalten und dann haben die sich alle verabschiedet. Was heißt das? Ihr könnt das Auto nicht mehr laden. Er fährt dann einfach nicht mehr. Der Austausch erfolgt innerhalb von 2 bis 3 Stunden. Problem war nur die Lieferzeiten für die Ersatzteile.
So, ja, Tarek, die Kamera läuft wieder, ist dieses Mal auch an und nicht überhitzt. Und genau. Ich wollte noch den Hinweis geben, wenn man sich für den EV6 entscheidet, dann kann man auch über den IONIQ 5 nachdenken von Hyundai. Der ist theoretisch, also er ist an sich baugleich, hat fast die gleichen Ausstellungsmerkmale, bringt nur eine andere Form mit sich und hat in der zweiten Sitzreihe eine verschiebbare Rücksitzbank. Das ist noch ganz praktisch für viele, die vielleicht sagen, hey, ich will manchmal aus dem Kofferraum mehr rausholen. Das bietet der Kia nicht. Ist da wichtig zu erwähnen, finde ich.
Und ganz wichtiger, positiver Punkt, bei Kia und Hyundai habt ihr 7 Jahre volle Garantie auf das ganze Fahrzeug unter der Bedingung, dass die Inspektionsintervalle haargenau eingehalten worden sind. Wenn ihr einen Tag drüber wart oder so, bietet Kia und Hyundai keine Kulanz, die sind da knallhart. Aber ein Riesenvorteil, wenn ihr ein Exemplar findet, wo die ganzen Inspektionsintervalle eingehalten worden sind, dann hättet ihr bei einem 4-jährigen Fahrzeug noch 3 Jahre volle Garantie auf das ganze Fahrzeug. Das hast du bei einem ID, bei einem Cupra oder sonst was nicht mehr. Und das ist ein Pluspunkt. Und Pluspunkt ist halt 800-Volt-Technik. Und wenn die ICCU gemacht worden ist und ihr habt einen Nachweis drüber, Akku wurde ausgelesen, wie es sich gehört, dann macht ihr nichts falsch mit den Fahrzeugen. Also ihr habt in Verbindung mit der 77 Kilowattstunden Batterie eine gute Reichweite und dann eine tolle, tolle Ladezeit. Dank 800. Und Vehicle to Load, auch ganz wichtig zu erwähnen. Ihr könnt von dem Akku Energie entnehmen für eure Kaffeemaschine, für Campingausrüstung, für Licht. Also bis zu 3,2 kW, glaube ich, Jonas, oder 3,3. Könnt ihr da elektrische Geräte anschließen und Strom vom Auto entziehen. Sogar zur Not ein anderes Elektroauto aufladen.
ganz zur Not. Aber das ist auf jeden Fall eine Funktion, die nicht alle bieten. Und Thema Garantie. Bei den meisten anderen Herstellern ist die Garantie nur bei 2 Jahren, außer auf die Batterie. Da hast du meistens um die 8 Jahre oder im Schnitt 160.000 Kilometer. Variiert manchmal je nach Hersteller und Modell, muss man immer gucken. Aber auch da sind die Serviceintervalle wichtig, auch wenn bei fast allen außer Kia, Hyundai, die ein bisschen kulanter sind, was die Serviceintervalle angeht. Aber das sei da wichtig zu erwähnen. Vorletztes Auto, Tarik.
Ja.
Und zwar der Polestar 2. War ich überrascht, dass der auch für unter 25.000 Euro zu haben ist. In der damals noch Frontantrieb-Variante. Mittlerweile haben die ja von Front- auf Heckantrieb gewechselt in der Single-Motor-Version.
Genau.
Du hast quasi die Vorgänger, die erste Generation noch mit einem Frontantrieb, der nicht ganz so effizient war. Das muss man sagen. Der verbraucht deutlich mehr als jetzt ein vergleichbares Tesla Model 3. Hat aber ein deutlich angenehmeres Fahrwerk. Selbst wenn du nicht die Performance-Variante nimmst mit diesem Öhlins-Fahrwerk und den Brembo-Bremsen,
dann hast du trotzdem. Und sieht tausendmal schöner aus.
Ja. Gut, dass der Geschmack sagt. Ich finde zum Beispiel, dass der jetzt mit dem Facelift, mit dieser durchgezogenen Front nochmal schicker ist als mit diesem angedeuteten Grill damals. Aber das ist ja immer eine Geschmackssache. Ich habe hier aber zum Beispiel eine nahezu Vollausstattung. Da hast du dann Glasdach, da hast du Harman Kardon drin, da hast du elektrische Sitze mit Memory, wirklich alles. Und du bist immer noch bei unter 25.000 Euro, trotz nur 77.000 Kilometer. Das fand ich wirklich krass. Und da gibt es auch verschiedene Händler. Und vor allen denen, auch wie vorhin schon mal erwähnt, kriegst du in den Niederlanden teilweise nochmal für 3.000 Euro günstiger. Die haben coolerweise auch, bin ich immer Fan davon, eine Stoffinterieur-Variante, würde ich immer wählen, weil die auch keine Sitzbelüftung damals hatten. Wenn du da einen findest mit Vollausstattung, trotzdem Stoff, dann ist das halt im Sommer viel angenehmer. Und der hat wirklich viele Vorzüge, der hat Android Automotive drin, das heißt, du kannst die Apps reinladen, du hast eine Google-basierte Routenplanung, Wärmepumpe optional, muss man auch erwähnen. Aber sonst wirklich viele coole Funktionen und auch im Vergleich zum Tesla die groß öffnete Kofferraumklappe, die für viele ja auch wichtig ist, dass du eben nicht nur diese kleine Luke hinten hast. Und da macht er wirklich was her. Nachteile, in der zweiten Sitzreihe hast du nicht ganz so viel Platz. Du hast einen riesigen Kardantunnel, einfach weil da Batterieelemente mitstecken. Das heißt, du kannst eher entspannt zu viert unterwegs sein als zu fünft. Der Innenraum ist ein Ticken kleiner. Der Frunk ist klein, du hast irgendwie nur so eine Ablageschale für ein Kabel, jetzt nicht irgendwie was Riesiges, gerade wenn du es mit dem Model 3 von vorn vergleichst, aber ansonsten Fahrspaß ist der da, der hat, ich gucke nochmal nach, in der Variante hier 230 PS, knapp unter 70 Kilowattstunden haben wir vorhin geschaut in der Basis, wirklich gut, wenn du dann natürlich Richtung Allrad oder Performance gehst, auch mit den Performance Packages, da wird es nochmal deutlich teurer, aber dass man das so bekommt, finde ich echt beachtlich, weil der auch innen, finde ich, gut und hochwertig verarbeitet ist.
Absolut, und 11 kW dreiphasiges AC-Laden ist immer an Bord. Mhm. Und
das ist so ein bisschen beim Schnellladen das Problem, weil der liegt bei deutlich über 30 Minuten in der ersten Generation. Das heißt, du schaffst es nicht, in eine Richtung zu kommen von unter 30. Klar, mit Batteriedegradation, der hier, den ich rausgesucht hatte, hat zum Beispiel ausgewiesen, dass er noch 92% State of Health hat. Das ist natürlich okay. Wahrscheinlich lädt er auch eine Ticken zeitlich zumindest schneller. Jetzt, wo der Akku nicht mehr so viel Energie aufnehmen muss. Das kann man ja auch immer mit berücksichtigen. Aber ich finde es trotzdem, es ist für den Preis ein richtig cooles Auto.
Und mega.
Weil der aktuelle auch noch identisch aussieht, nur mit dieser anderen Front, ist es ein zeitloses Design, was immer noch modern daherkommt.
Ich finde den alten mit dem schwarzen Front, mit dem angedeuteten Kühlergrill viel schöner.
Es war mir einfach klar.
Weil die neuen, Jonas, das Ding sieht so draufgeklebt aus und das harmoniert überhaupt nicht mit der ganzen Front. Das ist beim Polestar 3 oder beim 4er viel, viel, viel besser gelöst. Viel, viel besser gelöst. Aber Polestar 2, ein riesen, ein Geheimtipp, den ihr unbedingt im Kopf behalten solltet. Meiner Meinung nach, was euch vielleicht bei nassem Wetter ärgern könnte, ist der Frontantrieb allgemein. Na, das ist nun mal bei den Elektroautos so. Da fangen die Räder an, vorne zu rattern. Aber gut, damit kann man leben, denn ihr bekommt wirklich ein solides, top verarbeitetes, wunderschön aussehendes Auto und was kein SUV ist. Vielleicht seid ihr auch nur eine Einzelperson, vielleicht seid ihr nur ein Pärchen, so wie Nase und ich. Ihr müsst kein SUV haben und wie Jonas schon gesagt hat, mit der Kofferraumklappe, was sich ganz öffnet, ist er auch schon mal im Alltag super, super praktisch. Und ein Google-System kriegt immer noch Over-the-Air-Updates. Ich weiß das von Usern. Ihr seid immer noch up-to-date und Google Automotive arbeitet auch in dem Polestar sehr, sehr, sehr gut. Ihr habt ein Display hinter dem Lenkrad. Also ich bin ein riesen Polestar 2 Fan. Und Thema Service und Werkstatt. Für alle, die es vielleicht trotzdem noch nicht wissen, ihr könnt mit eurem Polestar zu den Volvo-Händlern, zu den Volvo-Werkstätten fahren und dort den Service machen lassen. Mhm. Das ist nochmal wichtig zu erwähnen.
Tarik, der Letzte, hau raus.
Natürlich.
Was hast du rausgesucht?
Was unbedingt sein muss, unter 30.000 Euro, habe ich mir ausgesucht einen. Moment, ich schaue nochmal kurz nach, wo der preislich lag. Und zwar geht es um den Audi e-tron 55. Oh ja. Der muss unbedingt auch erwähnt werden. Ich habe einen gefunden mit 74.000 Kilometern Laufleistung aus Januar 2019 für 28.800 Euro. Ey, 28.000 Euro für so ein Luxusschiff mit 86.
Aber ist das ein 50er oder 55er?
55, ganz wichtig. Okay. Nochmal, 55. Der Unterschied ist, der 50er, den ihr deutlich nochmal günstiger bekommt, der hat einen kleineren Akku. Ich glaube, irgendwas mit 72 Kilowattstunden oder so. Hier bei dem 55er habt ihr 86 Kilowattstunden nutzbare Akkukapazität, damals als neu. Und wenn ihr von 10% Degradation ausgeht, dann habt ihr eben noch 78 Kilowattstunden nutzbare Kapazität. Und ihr bekommt serienmäßig Luftfahrwerk. Ihr bekommt, meiner Meinung nach, eine wunderschöne Optik. Ihr bekommt Platz ohne Ende, Komfort, Verarbeitung vom Feinsten. Qualität ist super. Ladezeit war damals für seine Verhältnisse sogar sehr gut, mit 150 kW im Peak, 11 kW dreiphasiges
Ja, und die Arzt. Hält er ja auch sehr, sehr lang, ne? Das ist ja bei dem das Besondere gewesen, der hält ja wirklich fast bis, ich glaube, über 60% diese 150 kW.
Genau.
Das heißt, du kannst anstecken, wann du willst, hast eine gute Ladekurve.
Genau, und ihr seid dann bei sogar 30 Minuten, 10 auf 80, sogar unter 30 Minuten. Nein, ja, ihr seid unter 30 Minuten. Und ich habe den 50er, sowie auch den 55er, jeweils mit den Besitzern hier auf meinem Kanal schon präsentiert, als Gebrauchtfahrzeuge. Allgemein an dieser Stelle Eigenwerbung, geht in meinen Kanal rein und unter Playlist Gebrauchtfahrzeuge und Erfahrungsberichte für alle, die sich jetzt für die Autos interessieren. Aber Jonas, ich finde der Audi e-tron 55 allgemein als Gesamtpackage mit den ganzen Extras und dem riesen Komfort und mit viel Platz und Anhängelast. Oh ja, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Schade. Müssen wir uns noch merken. Du hast auch hier 1,6 oder 1,8 Tonnen Anhängelast beim
1,6, ja.
Ja.
Ich glaube, was ist auch man bedenken Ding. Muss, was ein Problem werden kann, ist das Luftfahrwerk, weil das natürlich im Gegensatz zu allen anderen Autos eins hat. Und wenn mal ein Luftfahrwerk kaputt geht, dann hast du da relativ hohe Folgekosten, die nicht mehr von der Garantie, in denen, ich meine, das ist ein 6 Jahre altes Auto, was du rausgesucht hast, nicht mehr abgedeckt ist. Das sollte man im Kopf haben. Und die hatten manchmal Akkuprobleme, die sollten aber theoretisch schon behoben sein, wenn du jetzt einen kaufst. Das heißt, da gab es teilweise Austauschakkus, da gab es Zellblöcke, die getauscht wurden, da gab es mal eine Zeit lang wirklich Probleme mit den Autos. Da sind wir jetzt deutlich dahinter zeitlich gesehen. Das heißt, es sollte mittlerweile funktionieren.
Es gab diesbezüglich immer Rückrufaktionen. Darüber reden wir auch in den Videos mit den Besitzern. Ihr müsst als jemand, der sich für ein gebrauchtes Elektroauto interessiert, egal welche Marke, egal welches Modell, immer abchecken, die Historie. Anhand der Fahrgestellnummer kann man immer beim Hersteller oder der Händler macht das meistens, die Historie abfragen und dann weiß man, hey, bei einem Fahrzeug hat der Besitzer oder die Besitzerin alle Intervalle eingehalten, alle Rückrufaktionen wurden durchgeführt und jeder seriöse Händler und Verkäufer kann euch das ausdrucken und einfach mitgeben, hier dann und dann an dem Datum wurde alles gemacht. Und wenn das alles gecheckt ist, bekommt ihr ein super geiles, solides, komfortables Elektroauto für deutlich unter 30.000 Euro. An dieser Stelle noch als letzter Tipp von mir.
Und vor allem, wenn du den zum Beispiel in der S-Line findest, dann sieht der von außen ja fast aus wie der Q8 e-tron. Und dann hast du wirklich ein Auto, was immer noch dem aktuellen Audi-Design entspricht, obwohl der 6 Jahre alt ist. Das finde ich halt auch geil. Und der sieht halt auch gut und stämmig aus. Also das ist wirklich so, wenn du das bereit bist, in der Größe ein Auto haben zu wollen, dann ist das wirklich auf jeden Fall ein Tipp und vielleicht sogar der Beste hier in der Runde. Tarik, ich glaube, das war's für die Runde.
Das war's.
In Größenordnung. Wichtig noch, bevor wir den Podcast schließen, die Frage der Woche oder der Kommentar der Woche.
Oh Gott. Besucht? Ich habe mir...
Jetzt habe ich die Woche schon dran gedacht. Jetzt will ich mir das hier nicht nehmen lassen, darüber zu sprechen.
Ich habe mir einen Kommentar rausgesucht. Aber ich glaube, ich lasse das mal für die nächste Folge. Allein diesen Kommentar zu lesen, das braucht eine Lesezeit von 5 Minuten. Fang du mal an.
Dann mache ich meinen, weil der war relativ kurz und der war in unserem letzten Podcast. Der ist gar nicht bei mir auf dem Kanal gewesen, ist mir aber ins Auge gestochen und es waren manche in die Richtung und dann dachte ich, komm, den nehmen wir mit rein. Und zwar hat einer geschrieben, und Jonas vergisst doch, das Foto in der Kurve mit dem Volvo reinzuschneiden. Und so habe ich in der Folge noch groß gesagt, ich nehme jetzt den Volvo auf, wie er da steht und ich schneide das definitiv rein, dass ihr seht, wie wir hier sitzen. Vergessen. Und nur, dass ihr dann ein Gefühl dafür kriegt, wenn wir den Podcast, also wenn ich den schneide, das ist ja jetzt auch die Folge wieder, das ist ja über eine Stunde Podcast, ich höre mir die natürlich nicht im Schnitt komplett an und ich weiß im Kopf noch in etwa, an welcher Stelle war noch was zu ändern, reinzuschneiden, wann ist Tareks Kamera ausgefallen, wann war mein Ton weg, wann hat einer angerufen, all diese Sachen. Und manchmal vergessen wir genau das. Und das fand ich witzig, einfach mit reinzunehmen, um das kurz nur zu erzählen, weil ihr natürlich wisst, dass das keine böse Absicht ist, wenn wir das nicht reinnehmen. Aber das wollte ich einfach erzählen. Und es ist genauso wie auf meinem Kanal, wo ich in letzter Zeit ganz oft lese, Jonas, schreibt, sag doch gar nicht mehr im Video, verlinke ich euch oben in der Ecke, weil du es eh nie verlinkst. Und das ist genau, da ist ein anderes Thema und zwar, das wollte ich auch noch ansprechen. Wenn ich das sage, dann mache ich das natürlich im Video, wo ich es gerade aufnehme. Oft schneide ich es dann einen Monat später und dann geht das Video online und durch meine schlechte Internetverbindung zu Hause lade ich oft Videos am Abend hoch und die kommen den nächsten Tag online. Diese Einblendungen oben in der Ecke kannst du aber bei YouTube erst hinterlegen, wenn das Video hochgeladen ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Samstagabend ein Video hochlade, was Sonntag früh um 9 kommt, müsste ich Sonntag früh nochmal kurz reingehen, müsste im YouTube-Studio, im Computer nochmal diese Verlinkungen einfügen. Und das vergesse ich schlichtweg oft. Und dann, wenn es dann Leute schreiben, dann gucke ich natürlich kurz an die Stelle, welches Video war gemeint, verlinke es noch, dann geht es. Aber deswegen sind oft diese Endabschlusskarten, die Verlinkungen oben in der Ecke einfach nicht da, weil das erst funktioniert, wenn YouTube das hochgeladen bekommen hat. Und dank meines guten Internets hier dauert es halt teilweise 3 bis 4 Stunden.
Ja, aber nur damit halt einige trotzdem aufgeklärt sind, warum, wieso, weshalb. Voll, aber wir sind hier ja nicht böse.
Das ist ja nie böse Absicht. Und dass der Volvo da in der Ecke, also in dieser Kurve stand, war wirklich ein schönes Bild. Aber ja, guckt euch einfach unsere Volvo ES90 Videos an, die diese Woche online gekommen sind. Wenn wir hier aufnehmen, kommen die morgen online. Wenn ihr das hört, war es am Dienstag diese Woche. Da kamen 2 Videos online, die, glaube ich, definitiv Support brauchen. Deswegen schaut da gerne bei Tarek und bei mir auf den Kanälen vorbei. Lasst einen Kommentar da, was euch am Volvo ES90 gefällt. Und wenn es ist, ach ja, jetzt sehe ich auch mal das Auto. Jonas hat es ja vergessen, bei die Kilometerfresse reinzuschneiden. Einfach irgendeinen witzigen Kommentar, da freuen wir uns sehr drüber.
Und wir waren an der Ladesäule. Ich glaube, wir werden einer der ganz wenigen sein, die ihn bei der Fahrveranstaltung auch wirklich bei Ionity von 6 auf 100% geladen haben. Ne? Lass uns jetzt nicht viel verraten, aber wir haben ihn richtig mal so einen fetten Ladetest damit gemacht.
Und vielen, vielen Dank an euch, weil wir gerade über das Thema Kommentare sprechen. Tarek schickt mir jede Woche irgendeinen Screenshot, wie gut die YouTube-Folgen von Die Kilometerfresser gehypt werden. Das ist wirklich Wahnsinn. Verrückt. Es gibt jetzt Wahnsinn. Die Hype-Funktion, wo man die Kommentare zur Seite schieben kann, um dem Video Hype-Punkte zu schenken, um das in diesem Hype-Ranking hochzuführen. Und wir haben da wirklich, also auf die Podcast-Folgen teilweise mehr Hype-Punkte als auf unsere eigenen Videos. Und da sind wir sehr, sehr happy drüber. Vielen, vielen Dank für den Support.
Absolut. Auch an dieser Stelle von mir einen Riesendank. Wir sind froh, dass ihr alle noch schön dabei seid, fleißig. Und wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Ideen habt, gerne nochmal unten in die Kommentare schreiben. Ja, wir lesen uns die Kommentare durch. Wir liken auch die Kommentare mittlerweile. Wir geben uns dazu in der Hinsicht richtig Mühe. Und uns macht es weiterhin Spaß. Ihr werdet uns nicht so leicht los. In dem Sinne, von mir gibt's auch nächste Woche einen Kommentar der Woche. Der ist aber so lang, aber den müssen wir unbedingt gemeinsam. Nein, wir müssen ihn unbedingt mal bearbeiten.
Ich freue mich drauf.
Ja, das ist
wird also, aber. Wer weiß, ob ich mich freue. Ich kenne ihn noch nicht. Schauen wir mal.
Ich schicke ihn dir gleich.
In dem Sinne, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten gute Einblicke geben in die aktuelle Landschaft der gebrauchten E-Autos. Und ich würde sagen, nächste Woche machen wir weiter damit.
Absolut. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis nächste Woche.
Bis dahin. Ciao. Danke euch.
Ciao.